What are you going to do to keep your music alive?
I'm not giving up.
What if they don't have a music program in your new school?
That's not going to stop me from doing what I love.
You got some super duper special people sitting in this room right now.
Chorus is like air. Like, you can't live without air.
I think the most important lesson is be yourself and don't, like, and have a little confidence in yourself.
Like, if you're different in any way, it's good. And don't be scared to face it. Like, you should be proud that you're different. Because being the same can be boring sometimes. It really is.
Don't be a follower, be a leader. And that's the number one thing I've learned in chorus, is to be a leader and be myself, and don't try to be like anyone else, because I don't have to. God made me the way he wanted me to be, and that's the way I am. And there's no point, question, and buts, why, who, what, when, where about it.
People used to tell me I can't sing, you know, but now I'm in chorus and I proved them wrong.
You sure did, kid. That's all. Who would tell you you couldn't sing?
My brother.
Oh, ew. Tommy's a jerk.
Oh, that's funny.
Is he an older brother?
Yeah.
Oh, wait, can he kick my butt?
No, he's only
16. Okay, then tell him he's a jerk.
You can't let silly things get in your way, and you have to be strong and not let anyone interfere with you.
Don't ever let people bring you down.
Well, it's okay to show your emotions because, well, it brings out all of you, and if you just keep it inside, you can't bring it out, and then you would be grumpy or mad the whole day. So you wouldn't want that.
Because we were talking about, like, you should be yourself, and you shouldn't, like, really judge a person about how popular they are, because they may not be the nicest person, and maybe the person that you don't know, maybe the loner, is really a cool person that you should get to know.
Why is it so important to be yourself?
Because if you're like everyone else, then you're not you. You're not even, like, human.
Keep making me proud. And just don't forget. Don't forget these times. Deal?
Deal.
Promise?
Promise.
All right. All right, ready? Here we go.
Wait, what?
Nummer 373, gelost. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 373. Kompott, den ich am heutigen besonders sonnigen und gar nicht so unangenehm temperierten Freitag, dem, was haben wir denn eigentlich heute, 3. Mai, Tag 123, 1, 2, 3, 2013 aufgenommen habe. Was haben wir?
It is 9:58.
Jawohl, ja. Und angenehm temperiert. Sonnenaufgang schon morgens beim Rausgehen. Fand ich gar nicht so schlecht. Das Intro nebenbei darf euch irgendwie nur bekannt vorkommen. Das gab es nämlich in der Form schon mal, in knapp abgewandelter Form schon zweimal bisher. Aber ja, PS22, die Jahresbotschaften. Was ihr hier aber auf die Ohren bekommt, ist nicht so sehr mein Lieblingsschulchor. Ja, den gibt's auch, aber vielmehr gibt's wieder die üblichen drei Teile, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech inklusive Mafia mit Neuem von der Drossel. Tip, tip. Und was ihr jetzt konkret hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche. Nur echt mit diversen Terrormeldungen, ein paar Krampfmeldungen, Neuem vom Atom und mehr. 7 Grad, angeblich sunnige. Sag das mal dem bisschen Gewölk, was da so im Weg rumliegt. Quite cool greetings, die 7 Grad. Windchill und Comfort Level nämlich wie 5 und der Wind macht genau 11 km/h aus dem Northeast. Jawohl.
Na, also.
Ja, genau. Und deswegen dann lege ich da auch mal wieder los mit der Terror-Ecke, die da wieder in Boston anfängt. Und aus der Kategorie, wir haben ja sonst nichts an Nachrichten, in New York enthält, die bei den mutmaßlichen Bombenleger von Boston plante, nämlich nach dem Blutbad in der Stadt, offenbar auch einen Anschlag in New York. Tamerlan und Jocha Tsarnaev hätten, Anführungszeichen, weitere Sprengkörper auf dem Times Square, Anführungszeichen, zünden wollen, hat er nämlich New Yorks Bürgermeister Michael Bloomberg behauptet. Das habe der überlebende Tatverdächtige Jocha Tsarnaev den Ermittlern erklärt. Allerdings wurde das Duo von der Polizei gestoppt. Die beiden Männer werden für den Bombenanschlag beim Boston-Marathon mit 3 Toten und mehr als 200 Verletzten verantwortlich gemacht. Was ja irgendwie in die Kategorie, naja, sie behaupten, die hätte noch mehr vorgehabt. Ja nun, dann wird sich ja relativ einfach ausfindig machen lassen, dass sie irgendwo mindestens Material für weitere Bomben schon mal rumliegen haben könnten. Weil wenn er das nicht findet, dann ist das einfach mal eine unbewiesene Behauptung. Und für unbewiesene Behauptungen kriegt man nicht so unheimlich viel. Okay. So, dann. Hat 2 Wochen nach den tödlichen Bombenanschlägen von Boston neue Berichte über mutmaßliche Geheimdienstpannen in den USA für Unruhe gesorgt. So soll die Mutter der beiden Attentäter ebenfalls schon lange vor den Anschlägen im Visier von US-Sicherheitsbehörden gewesen sein, berichtete der US-Fernsehsender NBC unter Berufung auf Angaben der Behörden. Ihr Name sei gemeinsam mit dem ihres Sohnes Tamerlan bereits 2011 in einer Antiterror-Datenbank des US-Geheimdienstes CIA aufgenommen worden. Dinge, die wir daraus lernen können. Erstens, in Geheimdienstdatenbanken tauchen Leute auf, die nichts tun. Zweitens, dass jemand in einer Geheimdienstdatenbank auftaucht, beweist überhaupt gar nichts. Und drittens, geht weg. Ja, also was das werden soll, wenn es fertig ist, können wir bei Gelegenheit nochmal irgendwie jemand erläutern. Ja, die Geheimdienste haben Menschen nicht total überwacht. Das beweist jetzt, dass die Geheimdienste Menschen mehr überwachen müssen, oder was? Ein bisschen sehr offensichtlich. Ja, vor allen Dingen, da hatten wir doch letzte Woche die Geschichte mit, ja, FBI wäre von ausländischer Macht, Russland soll es angeblich gewesen sein, informiert worden, ja, dass die Russen und die Tschetschenen miteinander nicht so richtig Best Buddies sind, das wiederum darf man wissen, aber ja. Also FBI wäre von irgendwie ausländischer Macht informiert worden, da der Mensch, der ist der Böse. Der hatte Böses vor. Er hat das FBI geguckt, hat gesagt, wir sehen hier nichts. So. Naja, ich meine, hallo, hat einen Grund, dass ich mir einen... Hat einen Grund, dass ich mir einen Spaß draus mache, dem FBI immer wieder vorzuwerfen, dass sie sich alle möglichen Terrorplots ausdenken. Na, weil also zumindest die letzten paar angeblichen Terroristen, na, irgendwie vor ein paar Jahren da den Typ mit dem qualmenden Auto beim Times Square, ja, dem haben sie eine, naja, sie nennen es eine Bombe, es hat aber zu keinem Zeitpunkt Bumm machen können, in die Hand gedrückt und haben gesagt, da, geh hin, bring sie alle um. So, dann hat er die Bombe, die an Anführungszeichen Bombe genommen, in ein Auto reingepackt, zum Times Square gefahren. Es hat gequalmt, oh mein Gott, es hat gequalmt. Dann haben sie ihn festgenommen, weil er hätte ja Bumm machen wollen. Ja, schön, hätte er auch Bumm machen wollen, wenn ihr ihm nicht eine angebliche Bombe in die Pfoten gedrückt hättet und ihn vorher aufgestachelt hättet. Ja, also, ja. Schön, dass wir verglichen haben. So, dann plus 3, nämlich am Mittwoch, hat die Polizei noch 3 weitere Verdächtige festgenommen. Also 3 weitere der 2 Verdächtigen, kommen wir gleich noch zu. Sie seien in Haft, teilt die Polizei in Boston über Twitter mit. Nähere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Nach Angaben des TV-Senders CNN befinden sich Verdächtigen in den Händen der Bundespolizei FBI. Bisher ist der 19-jährige Jocha Tsarnaev in Haft. Er wurde kurz nach dem Bombenanschlag schwer verletzt gefasst. Übrigens das mit dem schwer verletzt. Da ist wohl der Witz. Die Polizei hat das Boot umstellt gehabt und hat dann erstmal irgendwie einige Magazine Schusswaffenkugeln in dem Boot versenkt. Weil, der könnte ja wissen, wo es noch weitere Bomben gibt. Deswegen müssen wir ihn erst erschießen. Weil wenn wir ihn erschossen haben, können wir ihn so gut befragen. Ja, was dann auch die Vermutung nahelegt, dass es seinem Bruder ähnlich ergangen sein könnte, nur dass der ein bisschen weniger überlebt hat. Na, also die Polizei ist der Meinung, erst schießen, dann denken, wäre die richtige Reihenfolge. Ich drücke mal vorsichtig aus, ich erlaube mir da anderer Meinung zu sein. So, und hier die drei Pfeifen, die sie festgenommen haben, das sind Studienbuddies von einem von den beiden, im Zweifelsfall dem Jüngeren, der noch lebt. Es dreht sich sogar fast. Und denen wurde vorgeworfen, sie hätten irgendwelche Beweismittel vernichten wollen. Ja, also so frei nach dem Motto, als die Fotos veröffentlicht wurden, so ja hier, das sind die zwei Verdächtigen, die wir suchen, da wären die wohl hingegangen und hätten irgendwelche Beweismittel vernichtet. Was dann irgendwie auch noch die Frage aufwirft, so ja, sind die doof? Wild in die Landschaft geraten? Vermutlich. Aber ja, also denen wird nicht vorgeworfen, dass sie irgendwas mit den Taten an sich zu tun gehabt hätten. So, ne, das taucht dann in den Medien aber irgendwie spannenderweise nur noch begrenzt auf. Da muss man dann schon erst amerikanische Medien konsumieren, um das mitzubekommen. Ja, also Qualitätsjournalismus. Also dann gibt es auch die Geheimachtung. Das ist, glaube ich, dann aber nicht mehr Boston. Der Verfassungsgeheimdienst beobachtet in Deutschland etwa 200 Anhänger des sogenannten Kaukasus-Emirats. Dabei handelt es sich um eine militante Gruppe, die von Russland unter den USA als Terrororganisation eingestuft wird und Verbindungen zu Al-Qaida haben soll. Der Präsident des Bundesamts für Verfassungsgeheimdienst, Maaßen, blubberte in einer Springer-Zeitung, eine Radikalisierung von hierzulande lebenden Personen aus der russischen Unruheregion Tschetschenien sei nicht auszuschließen. Die russische Unruheregion Tschetschenien, auch bekannt als da, wo der russische Staat Terrorismus begeht, indem er einfach mal Menschen umbringt, gezielt, ja? Und den amerikanischen Staat, der gezielt andere Menschen umbringt, kann man inwiefern ernster nehmen? Die Gefahr von Attentaten in Deutschland sei unverändert hoch, erklärte Maaßen. So, Herr Maaßen, Hosen runter. Wann, wo und wie werden Sie denn Anschläge begehen? Na, weil in der Vergangenheit gab es ja keine Anschläge, bei denen nicht die Geheimdienste gezielt weggesehen haben. Na, ich meine, der größte Brüller ist in den USA immer noch, wie sie jetzt dann irgendwelche Rechtsaußen den W hochhalten und sagen, da, zu dessen Zeiten gab es keine Terroranschläge. 9-11, anyone? Schon vergessen? Da war W gerade Präsident.
Da, ein dreiköpfiger Affe. Der ist aber niedlich.
Also, Maaßen blubbert mal wieder rum. Derzeit lägen aber keine konkreten Hinweise vor, dass Islamististen einen Anschlag planten. Naja, wenn ihr bei den Nazis gepflegt wegguckt, dann wissen wir ja schon, aus welcher Richtung der nächste Anschlag kommen könnte. Also ein bisschen sehr offensichtlich der Spin. Dann gab es eine US-Brieffestnahme, weil im Zusammenhang mit den Giftbriefen unter anderem an US-Präsident Obama gibt es eine neue Festnahme. Wie die Polizei mitteilte, wurde im Bundesstaat Mississippi ein 41-jähriger Kampfsportlehrer in Gewahrsam genommen und angeklagt. Gewahrsam ist doch das, was die Nazis Leuten angedeihen lassen haben, die sie irgendwie einfach nur mal so beiseite geschafft haben wollten. Um sie dann unauffällig zu entsorgen. Aber, er soll den Verdacht zunächst auf einen Bekannten gelenkt haben, der auch kurz nach der Tat festgenommen, wenige Tage später aber freigelassen wurde. Oder anders ausgedrückt, sie haben da irgendwie jemanden gefunden, der angeblich Täter gewesen sein hätte sollen. Ja. Wie vertrauenswürdig so eine Verdachtsfälle sind, nicht sehr. So, am Mittwoch gab es dann Schmuzin, weil im Zusammenhang mit den vergifteten Briefen unter anderem an US-Präsident Obama hat das FBI bei dem festgenommenen verdächtigen Rizinspuren entdeckt. Das tödliche Gift sei in einer Staubschutzmaske und anderen Gegenständen gefunden worden, erklärte ein Ermittler in einer schriftlichen Aussage für die Justiz. Der Kampfsportlehrer habe daraufhin im Internet Samen bestellt, die zur Herstellung von Rizin benutzt würden. Oder anders ausgedrückt, sie haben dann irgendwelche Spuren gefunden, die darauf hindeuten könnten, dass der tatsächlich irgendetwas Böses getan haben hätte können. So, ja. Wenn sie kein Geständnis haben, sind das allerdings immer noch nur gute Indizien, aber immerhin. So, dann Neues von der NSU. Da gab es erstmal die Ermittlung. Unabhängig von dem bevorstehenden Münchner NSU-Prozess ermittelt nämlich die Erfurter Staatsanwaltschaft gegen die mutmaßliche Neonazi-Terroristin Beate Zschäpe. Hintergrund ist ein Streit auf dem Erfurter Bahnhof am Silvesterabend 96 zwischen zwei Brüdern sowie zwei Männern und einer Frau. Dabei sollen Schüsse auf die Brüder abgegeben worden sein. Nachdem das rechte Terror-Trio aufgeflogen war, hatten sich die Brüder im vergangenen Sommer beim Bundeskriminellen Amt gemeldet, weil sie das Trio wiedererkannt haben wollen. Und der Vorwurf ist, ihr habt mal irgendwie Schüsse abgegeben. Ja, Gerüchten zufolge gibt es da noch einen signifikant härteren Vorwurf, nämlich, also gut, jetzt nicht persönlich gegen Frau Zschäpe, aber der Vorwurf gegen das Trio ist, sie haben Schüsse abgegeben, die in Menschen gelandet sind und diese dann zum Ableben motiviert hätten. Das nennt man, glaube ich, Mord. Aber ja. Also mir ist jetzt nicht so richtig klar, aus welcher Ecke das jetzt eigentlich kommt und was das denn eigentlich bringen soll. Sie haben mal vor Jahren Schüsse abgegeben. Ja. Und weiter? Ja, sie haben halt mal Schüsse abgegeben. Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Oder was auch immer das wird, wenn es fertig ist. Also, ja. So, dann gab es die große Loserei. Am Montag. Da hat nämlich das Oberlandesgericht München die 50 garantierten Plätze für Journalisten beim NSU-Prozess neu verlost. Unter anderem gehen 4 Plätze an türkische Pressevertreter, darunter Mitarbeiter der beiden Zeitungen Sabah und Hürriyet. Auch der Deutschlandfunk würde direkt über den Prozess berichten. Viele überregionale Zeitungen gingen leer aus, darunter Zeitungen, deren Namen ich nicht in den Mund nehme, weil deren Namen ja leistungsgeschützt sind. Witz an der ganzen Geschichte mit diesem neuen Ausgelose ist allerdings, dieses Mal ist die Weitergabe von Plätzen offiziell erlaubt. Das heißt, ein ausgeloster Journalist kann seinen Platz einem anderen Journalisten, der nicht ausgelost wurde, übergeben. Die meisten Übergaben werden vermutlich konzernintern passieren, na, weil es gibt ja in Wirklichkeit nur noch eine sehr übersichtliche Anzahl Medienkonzerne. Und wo sich jetzt hier irgendwelche, ach, so großartigen Qualitätsjournalisten ganz breit aufplustern, ja, da hat dann irgendwie ein Regionalradio aus München einen Platz bekommen. Ja, mutmaßlich werden die, nachdem sie auch zu einem Konzern gehören, den Platz irgendjemandem in dem Konzern weitergeben. Und da, eine Frauenzeitschrift hat einen Platz bekommen. Ja, und wenn ich mitkriege, dass Damen und Herren Politkackbratzen sich nicht entblöden, in einer Super-Illo-Interviews zu geben, die dann öffentlich rezipiert werden, dann brauchen Sie sich nicht wundern, wenn eine Brigitte bei einem Gerichtsverfahren dabei sein will. Nur mal eins davon abgesehen, der Anreiz war, okay, es werden sich mutmaßlich deutlich mehr als die zur Verfügung stehende Anzahl Plätze Personen bewerben. Das heißt, bewerbt euch einfach mal so viel, wie ihr könnt. So, der größte Brüller an diesem Ding war dann noch, dass mindestens eine Bewerbung, die vorher zurückgezogen worden war, ausgelost worden ist. Was dann irgendwie so nahelegte, da haben sie sich irgendwie nicht so richtig doll an die Regeln des Verfahrens gehalten. Na, weil jemand, der nicht mehr wirklich einen Platz haben will, weil, wie war das, WDR oder dann ARD hat sich als Pool angemeldet und da ein freier Journalist hat sich alleine angemeldet, hätte aber eigentlich auch in den Pool reingehört. Ja, hoch. So, das war am Montag. Am Dienstag gab es dann die Zweifasskündigung, weil die Verlosung der Presseplätze beim NSU-Prozess wird möglicherweise verfassungsrechtlich überprüft. Achso, und übrigens, die Nachrichtenagentur, von der sie eh alle abschreiben, sitzt da auch. Hat da nämlich einmal in ihrem German-Angebot und einmal in ihrem International-Angebot jeweils einen Platz. Ob jetzt die nicht genannte Nachrichtenagentur, Quelle Nachrichtenagentur, von sich selbst abschreiben wird, weiß ich nicht, aber so, von daher brauchen sich eigentlich auch irgendwelche großen Medienkonzerne jetzt nicht breit aufplustern, weil die schreiben doch eh bloß ab. Ne? Eigenen Journalismus machen die doch seit Jahren nicht mehr. Von daher, was soll das Ganze gewesen? schlief die Nase wieder. Moment. 7.25 Uhr lässt übrigens die Sprechnur gerade mal ausrichten. Also jedenfalls haben dann irgendwelche Redaktionen, die leer ausgegangen sind, rumgeblubbert, dass sie juristische Schritte prüfen würden. Ein freier Journalist hat nach eigenen Worten bereits eine Verfassungsbeschwerde auf den Weg gebracht. Auch die Zeitung und die Zeitung denken darüber nach. Viele können nicht verstehen, warum etwa Anzeigenblätter nun einen reservierten Platz im Saal haben, renommierte Zeitungen aber nicht.
Weil es nicht irgendwo im Grundgesetz eine Regel gibt, dass Journalismus im Sinne des Artikel 5 Grundgesetz, Meinungsfreiheit, bla bla und so weiter, nur renommierte Zeitungen erbringen. Hallo, irgendjemand zu Hause? Nein, also Journalismus ist es aber nur, wenn Süddeutsche, FAZ, Springer, Springer, noch mehr Springer und Springer machen. Nein? Blödfug?
So, am Mittwoch gab es dann die Neulosung, weil das Oberlandesgericht München einen Presseplatz für den NSU-Prozess neu verlosen wollte. Kündigte OLG-Sprecherin Andrea Titz an. Konkret geht es um den Platz eines freien Mitarbeiters des WDR, der wegen eines Irrtums seinen Akkreditierungsantrag zurückgezogen hatte, aber aus putzigen Gründen trotzdem im Lostopf geblieben ist. Oder anders ausgedrückt, bei dem Verfahren ist schon genügend schiefgegangen, dass man da auch mal ein bisschen wühlen könnte, ob man damit das Verfahren nicht wieder angegriffen kriegt. Sieht im Moment nicht akut danach aus, aber hoch. Also da ist dem Gericht dann auch selber aufgefallen. So jemand, der eigentlich gar nicht teilnehmen wollte, teilnehmen zu lassen, wirklich, das tut nicht Not. So, der Platz ist dann auch schon neu vergeben worden an irgendwie ein Medium, dessen Namen mir völlig unbekannt vorkam. So, dann gab es eine 2- und 3-Lehnung, genau genommen. Das BVFG hat dann mal eben 2 weitere Beschwerden zur Kenntnis genommen und auf dem schnellen Verfahrensweg gesagt, ja Moment. Also genau genommen hier hat das Bundesverfassungsgericht die Beschwerde eines Journalisten gegen seine Nichtberücksichtigung bei der Vergabe von Presseplätzen für den NSU-Prozess zurückgewiesen. Wie die Richter in Karlsruhe mitteilten, wurden sowohl der Antrag des Klägers auf Zuteilung eines Sitzplatzes als auch seine Forderung nach einer Videoübertragung des Prozesses in einen anderen Saal abgelehnt. In der Begründung hieß es, bei der Verteilung knapper Plätze habe das Oberlandesgericht München einen erheblichen Ermessensspielraum. Ja, oder anders ausgedrückt. Mit der Argumentation, ja, aber Leute, die nur für online schreiben, hatten keinen eigenen Topf. Kommt da nicht weit, weil da gibt es keinen triftigen Grund, warum das BVFG da jetzt eine große Welle machen müsste. Na, bei ausländische Medien haben keinen Platz bekommen, ließ sich das gerade noch begründen, dass man sagt, ja, also das ist hier ein so wichtiges Verfahren, dass es nicht einzusehen ist, dass ausländische Medien dann aus deutschen Medien schlecht übersetzen müssen. Aber bei irgendwelchen Online-Medien müssen dann aus irgendwelchen Papiermedien abschreiben. Ja, Entschuldigung, nö. Aber mal davon abgesehen, dass ja mutmaßlich die Papiermedien auch online veröffentlichen. Wo man dann allerdings Lügenschutzrecht geschütztermaßen die Lügen nicht zitieren darf. Aber so, und dann gab es auch noch ein Gutachten. Rechtsschlexpertin des Deutschen Bundestages hält nämlich eine Videoübertragung des NSU-Prozesses für unzulässig, geht aus einem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes hervor, das einer Zeitung vorliegt. Darin verweisen die Juristen auf die Menschenwürde der Verfahrensbeteiligten. Der Öffentlichkeitsgrundsatz verpflichtet das Gericht ebenfalls nicht, bei zu erwartendem hohen Zuhörerandrang in einen größeren Saal zu verhandeln. Oder anders ausgedrückt, nach allem, was jetzt so an Gutachten im Moment im Raum rumsteht, könnte man argumentieren, eine Videoübertragung ist nicht angezeigt. So, na, das ist immerhin mal ein Stück mehr, als was da der BGH-Chef da mal fallen gelassen hatte, so von wegen. Ja, aber wenn das dann live in die ganze weite Welt übertragen wird, das geht so nicht. Um weit irgendwo hin übertragen ging es ja auch nie. Es ging darum, irgendwie in einen benachbarten Raum eine Videoübertragung zu machen, aber gut. Sagt das BVFG, also mit der Beschwerde da von dem einen Journalisten, sieht es keinen Grund. Und hier jetzt irgendwie der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages sieht da auch keinen Grund für. Ich meine, gut, wenn man es unbedingt haben wollen würde, können wir ja sagen: Hey, dann lasst uns da mal ein neues Gesetz so machen. 7:30. Völlig unmöglich wäre das zumindest nicht.
Und ob das Gesetz dann nun verfassungskonform ist oder nicht, das kümmert ja den Bimbestag in Feuchtes überhaupt nicht. Das hat den Bimbestag ja noch nie gekümmert. So, und dann gab es auch noch einen Brüller aus Berlin. Nämlich, die Berliner Polizei hatte die Verwendung türkischer Decknamen für V-Nazis vor 12 Jahren bedauert. Das müsse als unsensibel bewertet werden. Unabhängig davon, dass damals noch kein Bezug zwischen den Mordopfern des NSU und dem Rechtsextremismus bekannt gewesen sei, sagte ein Polizeiblubberer. Zuvor hatte die Hürriyet online unter Berufung auf ein als geheim eingestuftes Papier des Berliner Landeskriminellen Amtes über die türkischen Decknamen für V-Nazis berichtet. Oder anders ausgedrückt, die Berliner Bullen sind so blöd, dass sie ihren Nazis, erstmal überhaupt, warum bezahlen Bullen eigentlich Nazis? Warum haben Bullen inoffizielle Mitarbeiter? Könnte man bei Gelegenheit schon mal jemanden nahebringen, weil ich dachte, inoffizielle Mitarbeiter sind ein Geheimdienst-Tool und mit der Trennung von Polizei und Geheimdiensten hat die Polizei keine Geheimdienstaktionen zu machen. Erste Ding. Das zweite Ding, dann sind die Bullen auch noch so dämlich, dass sie ihren Nazis irgendwelche türkischen Decknamen verabreichen. Hallo, geht's noch? Ja, und dann kommt das Ganze auch noch raus. Ja, also den Sturm aus Scheiße, den habt ihr jetzt einfach mal voll verdient. Ja, schlicht und ergreifend.
Was will mir eigentlich das Schildchen da hinten sagen? Ein Museumsfest. Ja.
So, genau, das war gestern. Dann gab es am Sonntag Itapeng. Während der Vereidigung der neuen italienischen Regierung haben Schüsse vor dem Amtssitz des Ministerpräsidenten zwei Polizisten verletzt. Der Schütze wurde festgenommen, haben italienische Medien berichtet. Der Hintergrund der Tat wäre aber noch unklar. Der Regierungspalast liegt weit entfernt vom Sitz des Staatspräsidenten, der die Regierung vereidigte.
Weil ich nichts Besseres vorhabe am 12. Mai, was immer der 12. Mai für ein Wochentag ist, könnte ich da sogar hin.
Also, ja, da gab es irgendwie Schüsse in Italien. Was ist denn der 12. Mai überhaupt? Da bin ich jetzt doch mal neugierig. Ein Sonntag. Ja. Sicher doch. So, dann Neues aus den Wahlkrämpfen. Da gab es erstmal den Schwörmeier. Weil vor dem Parteitag der Grasfarbenen hat SPD-Fraktionsblubber Steinschreier den potenziellen Koalitionspartner auf einen engen Schulterschluss im Wahlkampf eingeschworen. Weil ohne Grün wird Rot auf gar keinen Fall jemals irgendwas nochmal wuppen. Und die Grünen hätten ja zumindest theoretisch die Option, sich auf eine Kotzerei mit der christlich zensierenden Union einzulassen. Ich meine, dass das wiederum eine doofe Idee wäre, das könnte man irgendwie aus der Vergangenheit zum Beispiel hier in Hamburg gelernt haben. Aber also die Option, wenn sie so machtgeil sind, hätten sie. Und deswegen blubbert Steinschreier rum. Von wegen, ja, ihr müsst uns doppelt schwören, dreifach schwören, dass ihr auf gar keinen Fall mit jemand anderem als uns ins Bett geht. Na, was so ein Schwör dann wert ist, ja. Beide Parteien hätten schon einmal gezeigt, dass man gut zusammen regieren könne. Um so Dinge wie einen Sozialstaat abzuschaffen, ist man total gut geeignet, ja. Und um so Dinge wie irgendwie Kriege im Ausland vom Zaun zu treten, ist man auch total geeignet. Wobei, nein, den haben sie nicht vom Zaun getreten, an dem haben sie nur mitgemacht. Na, also, ja, höchst qualifiziert. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann warnte in einer Zeitung seine Partei davor, Wirtschaft und Bürger mit höheren Steuern und Abgaben zu überfordern. Keine Angst, Kretschmann hatte dann überhaupt keine Skrupel, bei dem Parteitag den entscheidenden Antrag einstimmig mit zu befürworten. Also der hat dann da auch nur geblubbert. Na, so viel zur Frage, ob man irgendwie Geblubber von denen ernst nehmen kann. Nein, kann man nicht. Wie war das irgendwie? Der größte Brüller war noch, dass sie dann irgendwie was von modernes Urheberrecht gefaselt haben. Hatten aber irgendwie letzten Donnerstag keine Skrupel, im Bimbestag brav zu nicken, als es darum ging, irgendwelche Rechte zu verlängern. Habe ich in Teil 3 auch noch als Meldung. Na, also von daher, ja. wenn eure Aussagen und eure Taten nicht zueinander passen. Da kann man euch total ernst nehmen. So, dann gab es den Steuerschluss. Die CDU will im Fall eines Sieges bei der Bundestagswahl im September bei der nächsten, in der nächsten Legislaturperiode keine Steuern erhöhen, hat der Gröhe in Berlin gefaselt. Mit Blick auf das Qualprogramm, das die CDU im Juni beschließen will. Ist das so ähnlich wie mit uns? Wird es nie eine Mehrwertsteuererhöhung geben? Und wir wollen 2% Mehrwertsteuererhöhung, was dann zu dem Kompromiss von 3% Mehrwertsteuererhöhung geführt hat. Oder anders ausgedrückt, kann man euch die Aussage gleich in den Schredder werfen oder muss man sie erst noch abwarten, bis sie fertig ausgedruckt ist? Ich finde, die kann man gleich in den Schredder werfen. Ist vom letzten Freitag. Dann gibt es Zen selbst, Lob, 2 Jahre nach seiner Einführung. Bleibt das Angebot des Bildungspaketes für Kinder aus sogenannten Hartz-IV-Familien umstritten. So kritisierten Diakonie und Caritasverband monatlich 10 Euro für Sport- und Kulturangebote reichte nicht aus. Der Paritätische Wohlfahrtsverband bezeichnete die Regierungsbilanz als statistische Mogelpackung. Der größte Anteil der Ausgaben entfalle auf Lernmittel, die jedem Schüler im Hartz-IV-Bezug ohnehin zustünden. Nach Angaben der zuständigen Bundesarbeitsministerin Zensursula von den Leyen haben inzwischen knapp 3/4 der 2,5 Millionen bedürftigen Kinder und Jugendlichen mindestens eine der Leistungen aus dem Bildungspaket erhalten. Mindestens eine der Leistungen, die ihnen gesetzlich ohnehin zuzustehen haben. Da haben nur 3/4 die ihnen gesetzlich zustehenden Leistungen genutzt. Mindestens eine der. Das ist wenig, weil die stehen ihnen nämlich gesetzlich zu. Ihnen die vorzuenthalten ist ungesetzlich. Man könnte es auch illegal nennen, Frau Zensursula. Nehmen Sie einfach zur Kenntnis, das war nix. Ist auch noch vom letzten Freitag. Am Samstag habe ich mir dann die Grü-Stätigung reingeklebt, weil die Grünen haben bei ihrem Programmparteitag ein Bündnis mit der SPD als Wunschkoalition bekräftigt. Die rund 800 Delegierten lehnten einen Antrag ab, der sich gegen einen rot-grünen Wahlkrampf mit gemeinsamen Auftritten aussprach. Fasel, bla. Also die grasfarbene Partei will unbedingt mit der blutfarbenen Partei ins Bett gehen. Zumindest nur einfällt ja Macht. Von mir aus. Na, ich meine, so unheimlich viele Alternativen haben die nicht. Ich meine, sie könnten auf Rot-Rot-Grün sitzen, aber das geht ja nicht, weil die Linken sind ja per se böse. Mit denen darf man ja nicht zusammenspielen. Da könnte man ja gerade inhaltliche Dinge erreichen. So, dann gibt's die Bremse, weil die Grasfarbenen haben nämlich überhöhten Managergehältern und riskanten Bankenspekulationen den Krampf angesagt. Beim Programmparteitag in Berlin beschlossen die Delegierten einmütig, dass Boni für Unternehmensbosse am Gewinn orientiert und mit anderen variablen Zahlungen auf 1/4 des Gehalts begrenzt werden sollen. Eine Schuldenbremse für Banken soll dafür sorgen, dass Staaten nie wieder für Spekulationsverluste von Geldinstituten haften müssen. Sie würden die hochspekulativen Geschäfte der Vergangenheit faktisch unmöglich machen, heißt es im Programmentwurf. Helfen wir mal eben kurz auf die Sprünge. Wer war doch gleich an der Regierung, als die Geldgeschäfte noch weiter liberalisiert wurden? Waren die Grasfarbenen dann noch beteiligt oder waren sie schon beteiligt? Oder waren sie gerade nicht mehr beteiligt? So, da gibt's Westerwarren. Außenminister Guido Westerwave hat die Union davor gewarnt, nach der Bundestagswahl im September auf eine schwarz-grüne Mehrheit zu setzen. Wer bei der Union von schwarz-grün träumt, kann schnell bei rot-rot-grün aufwachen, faselte der FDP-Politiker in einem Springer-Erzeugnis am Wochenende. Dem strikten Nein der SPD zu einer Zusammenarbeit mit der Linken schenkt Westerwave keinen Glauben. Ja, er ist verzweifelt, weil, nun ja, er kennt die Umfrageergebnisse auch, die aussagen, dass mit seiner Partei kein Brot zu verdienen ist. Ohne seine Partei, nun ja, die Möglichkeiten für die christlich zensierende Union sind mehrfach. Sie könnten versuchen, mit der Grasfarbenen ins Bett zu gehen, könnte knapp werden. Sie könnten versuchen, mit der Blutfarbenen ins Bett zu gehen, naja, die haben sie sich ja schon gefügig gemacht. So, dann gibt es die einen Team-DP, weil die FDP beharrt auf einer raschen Senkung des Solidaritätszuschlags. Man wolle die Abgabe nach der Bimbistagswahl schritterweise reduzieren und spätestens 2019 abschaffen, faselt der FDP-Fraktionsbrüderle in einer Springer-Zeitung. Die Steuereinnahmen seien derzeit so hoch wie noch nie. Ja, und dass die Rezession in Eurolinien ausgebrochen ist schon vor einiger Zeit, das nehmen wir einfach nicht zur Kenntnis. Wir tun so, als gäbe es dieses Problem nicht. Als könne man sich einfach noch weiter totsparen und dann wird alles großartig. Hint wird es nicht. Na, also sie kommen dann da wieder mit ihrem Steuersenkung gefasel. Da gibt es Steuerhühn. Mit der Forderung nach Steuererhöhungen für Wohlhabende wollen die Grünen im Bimbistagswahlkampf punkten. Hat der Programmparteitag in Berlin beschlossen. Gedacht ist dann eine zeitlich befristete Vermögensabgabe und eine dann folgende Vermögenssteuer. Außerdem soll in der Spitzensteuersatz nach Ansicht der Grünen bei einem Jahreseinkommen von 80.000 Euro von 42% auf 49% steigen, woraufhin dann irgendwie die Rechtsaußen rumgebrüllt haben, dass das doch schlimmer Kommunismus sei. Das sind dieselben Rechtsaußen, die übrigens nicht begriffen haben, dass zu Zeiten von dem Fettsack mal, was waren es, 53% Spitzensteuersatz bestanden und der Einstiegssteuersatz auch nochmal ein ganzes Stückchen höher war. Und anders ausgedrückt, damals waren die Steuern höher. Das war aber kein schlimmer Kommunismus, weil der Fettsack hat ja nie Kommunismus gemacht. Ja. Oh, Entschuldigung. Fettsack ist diskriminierend. Er ist ja nur adipös. Schwer adipös. So, dann gab es die Faulschaffung, weil die Grasfarbenen haben sich dann nämlich auch überraschend gegen den Willen der Führung für die Abschaffung von V-Leuten ausgesprochen. Nach intensiver Debatte stimmte die 800 Delegierten des Berliner Parteitags mit knapper Mehrheit von 52,5% für einen bewussten Verzicht auf die Führung der Informanten.
Wow, wow.
Keine Angst. Diese ganzen Detailforderungen werden sowieso alle noch unter den Tisch gekehrt, weil wie sprach doch mal, wer war's? Ach, Guttenzwerg war es, glaube ich, sogar. So von wegen, man dürfe die Partei ja nicht nach dem bewerten, was sie vor der Wahl behauptet hätte, dass sie tun wollen würde. Oder was, Münte? Also, eine von den strahlenden Lichtgestalten, die inzwischen gar nicht mehr so strahlend sind. Und man dürfe die Partei halt nicht nach dem bewerten, was sie vor der Wahl behauptet hat, dass sie nach der Wahl tun würde. Weil nach der Wahl vergisst man ja ganz schnell alles, was man vor der Wahl behauptet hat. Mal ganz davon abgesehen, die blutfarbene Partei hat gesagt, sie wollen aber weiterhin inoffizielle Mitarbeiter behalten. Die Tatsache, dass die inoffiziellen Mitarbeiter der Geheimdienste jetzt mit den inoffiziellen Mitarbeitern Geheimdienste früherer Jahre fast vergleichbar sein könnten, auf die Idee kommt auch irgendwie kein Schwein. Ja, und schon gar nicht irgendwelche Bundestagsabgeordneten. Dann gibt es den VD-Schluss, habe ich hier bei Stadler gefunden. Mit Beschluss vom 18.04.2013 hat die EU-Kommission einen Beschluss zur Einsetzung einer Expertengruppe für vorbildliche Verfahrensweisen bei der Vorratsdatenspeicherung elektronischer Kommunikationsdaten zum Zwecke der Untersuchung gefasst. Der Beschluss zeigt deutlich, dass die Kommission an einer ausgewogenen und ergebnisoffenen Evaluierung der Richtlinie über die Vorratsdatenspeicherung kein Interesse hat, weil die Kommission macht mit dem Ausschreibungskriterium ernsthafter Wille, sich für die effektive, effiziente Umsetzung der Richtlinie über die verdachtsunabhängige Verbindungsvorratsdatenspeicherung einzusetzen. Vielmehr deutlich, dass kritische Sachverständige ohnehin keine Chance haben. Oder anders ausgedrückt, die EU-Kommission will wissen, wie man mehr aus den Daten machen kann und fragt gar nicht erst, ob man die Daten überhaupt brauchen könnte. Weil die Behauptung, dass man diese Daten braucht, die ist ja alternativlos, unbewiesenermaßen. Na, ich meine, die EU-Kommission hat immer noch nirgendwo einen Beweis vorgelegt, warum man den Scheiß eigentlich brauchen sollte. Aber ja. Aber schön, dass wir auch das noch haben. So, dann gibt es Sümi, weil ungeachtet immer neuere Hinweise auf einen möglichen Chemiewaffeneinsatz in Syrien hat US-Präsident Obama zurückhaltend reagiert und fordert eine genaue Prüfung, die nicht einfach über Nacht erfolgen könne. Weil Witz ist der, dass jetzt irgendwie Behauptungen aufgekommen sind, in Syrien wären Chemiewaffen eingesetzt worden. Wenn man sich dann allerdings den ganzen Quatsch mal aus der Nähe anguckt, dann ist völlig unklar, welche von den beiden Seiten, Regierung oder die Rebellen, diese Chemiewaffen eingesetzt haben könnte. Zuzutrauen wäre es beiden Seiten. Und damit dann hinzugehen und dann irgendwie eine Seite Platz zu machen, ist schlicht und ergreifend nicht angezeigt. So, und das scheint Obama anders als Herrn W. einigermaßen klar zu sein und deswegen geht er da jetzt nicht sofort hin. Mal ganz davon abgesehen, die USA müssen sich doch noch tot sparen. Die haben gar kein Geld über, um nochmal wieder in den Krieg vom Zaun zu brechen. Dafür denkt ja jetzt da irgendwer auch drüber nach, den Rebellen Geld in den Rachen zu werfen, weil, darum halt. So, dann gab es auch den Symi-Weiß, weil die USA dann nach Worten von Präsident Obama inzwischen deutliche Belege für den Einsatz von chemischen Waffen im syrischen Bürgerkrieg hätten. Allerdings sei bislang immer noch unklar, welche der Konfliktparteien sie benutzt hätten. Ja, das wird auch schwer zu klären sein. Also zumindest das eine Dorf, von dem behauptet wurde, dass da Chemiewaffen eingesetzt worden wären, war vorher brav regierungstreu. Was die Vermutung nahelegt, dass eventuell vielleicht oder umständlich die Regierung es nicht gewesen sein könnte. Es sei denn, die Regierung ist so doof, dass sie ihre eigenen Leute mit Chemiewaffen beiseite krümelt. Ja, ich meine, dann wären sie schön blöd und gehörten ohnehin abgeschafft. Von daher, ja. So, dann gibt es die Itagierung, weil, wir hatten es ja eben schon in der Terrorecke. Ja, Italien hat eine neue Regierung unter dem Präsidenten Margarine, Letta heißt er. Wo ich irgendwie immer an die Margarine denke, ich weiß auch nicht. Die ist auch natürlich alternativlos. Sieht danach aus, dass die irgendwie bei der ersten Krise gleich auseinanderbröseln könnten. Weil die ist so fragil, dass man die eigentlich nur scharf angucken muss, und dann bröselt sie auseinander. Aber schön. So, dann gibt's Illegoldaten. Dutzende deutsche Soldaten und Polizisten haben nach einem Zeitungsbericht in den vergangenen Jahren illegal für private Sicherheitsfirmen in Kriegsgebieten gearbeitet, schreibt eine Sonntagszeitung unter Berufung auf Mitarbeiter von Sicherheitsfirmen sowie Soldaten. Es handelt sich um Tätigkeiten für deutsche und ausländische Firmen, etwa im Afghanistan oder auf Handelsschiffen am Horn von Afrika. Sie verstießen damit gegen das Soldaten- und das Beamtengesetz. Dem Verteidigungsministerium liegen laut eigenen Angaben keine Erkenntnisse dazu vor. Man weiß von nichts und Name ist natürlich wieder Hase. Ein Sprecher sagt, in Ausnahmefällen dürften Soldaten Nebentätigkeiten annehmen, müssten diese aber vom Dienstherren genehmigen lassen. Der Brüller an der ganzen Geschichte ist, dass auch das Bundeskriminalgeheimdienstamt dabei erwischt wurde, dass sie, ausländischen Mächten beigebracht haben, wie man Bürger bespitzelt. Und die ausländischen Mächte, das waren zu dem Zeitpunkt noch vor dem arabischen Frühling die bösen Mächte. Nicht die guten bösen Mächte, die da jetzt sitzen. Neues vom Atom, da gibt es erstmal den BDI-Pell. Weil nach dem Scheitern der Verhandlungen über einen Strompreisbremse hat der Bundesverband der deutschen Industrie Bundeskanzlerin Merkel zum Eingreifen aufgefordert. Die Regierung habe es in der Hand, kurzfristig für eine Entlastung der Wirtschaft zu sorgen, sagte BDI-Clown Grillo einem Nachrichtenmagazin. Die Kanzlerette müsse noch vor der Bundestagswahl im Herbst ein Gesetz zur Begrenzung der steigenden Energiekosten auf den Weg bringen. Naja, ich meine, der Witz an der ganzen Sache ist, dass der erneuerbare Strom halt an der Börse zu beliebigem Preis verkauft werden kann, weil die Leute, die ihn herstellen, kriegen eh garantierten Preis. So, können wir jetzt irgendwie argumentieren, ja, sie dürfen halt nicht den garantierten Preis kriegen. Ja, wenn ihr das abschafft, dann habt ihr gerade so eben die Erneuerbaren umgebracht. Das wäre umweltpolitisch eine total dumme Idee. Man könnte auch umgekehrt argumentieren, wir haben jetzt... wie viele AKWs zusätzlich an Kapazität, die wir nicht mehr brauchen, weil einigermaßen klar ist, dass wir die so schätzonometrisch nur noch in seltenen Ausnahmefällen überhaupt benötigen werden. Da können wir auch argumentieren, hey, wenn wir die eh nicht brauchen, können wir die auch abschalten. Der Quatsch ist so unsicher, dass es schlicht und ergreifend mehr lohnt, da mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und den Quatsch abzuschalten. Und irgendwo müssen die ganzen Gewinne ja gerade hin verschwinden. Könnte man vielleicht mal irgendwie mit dem einen oder anderen AKW-Betreiber mal unter den Hut gucken, ob da nicht eine größere Summe Geld gerade rumliegt. Oder irgendwelche anderen Kraftwerksbetreiber. So, dann gibt es das Bundesschnüffelamt. Genau, da haben wir es auch nochmal. Das Bundeskriminelle Amt hat nämlich die früheren Regierungen von Tunesien und Ägypten bei der Überwachung der Internetkommunikation unterstützt. Bestätigte die Bimbis-Regierung in ihrer Antwort auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion. Daraus geht hervor, dass das Bundeskriminelle Amt in den Jahren 2007 bis 2010 die Sicherheitsbehörden dieser und weiterer Länder fortgebildet hat. Die Seminare zielten auf die Internetauswertung zum Zweck der Terrorismusbekämpfung. Und Terrorismus, wissen wir ja alles, sind Terroristen sind bekanntlich Leute, die nicht mit der Regierungsmeinung übereinstimmen. Also eigentlich formal auch die jetzige deutsche Regierung. ist Terrorismus im Sinne der ägyptischen, tunesischen und so weiter Regierung von damals. Na? Also, ja. Aber in Deutschland würde das Bundeskriminalgeheimdienstamt seine Befugnisse für zum Beispiel Bundeswanze nie missbrauchen, weil, manz davon abgesehen, was hat eigentlich das Bundeskriminelle Geheimdienstamt, also die Bundespolizei, eigentlich überhaupt außerhalb der Grenze der Bimbisrepublik Deutschland zu suchen? So richtig logisch erscheint mir das ohnehin nicht, dass sie da überhaupt irgendetwas tun. Na, meins davon abgesehen, wurden die gerade von Steuergeldern bezahlt? Dafür, dass sie Dinge tun, die mit ihrer Arbeit im Inland ungefähr gar nichts zu tun haben dürfen? Weil das wäre jetzt ein Zeitpunkt, um dann auch nochmal nachzugucken, ob da nicht vielleicht Gelder veruntreut wurden. Na, den Leuten mal so einen richtig unangenehmen Tag machen. Mal richtig intensiv in allen Ecken nachgucken. Den Herrn Capone hat man ja schließlich auch nur über irgendwelche Steuergeschichten erwischt. Die Linke wirft den deutschen Behörden vor, damit mitverantwortlich für die gewaltsame Unterdrückung von Gegnern der Regime Ben Ali und Mubarak geworden zu sein. Es, sagen wir mal so, ist zumindest nicht völlig an den Haaren herbeigezogen. Dann gibt es Karzai-Geld, weil wie die CIA seit über 10 Jahren fast jeden Monat einen Sack mit Bargeld bei Hamid Karzai abgibt, schreibt Teufel. We called it ghost money, said Khalil Roman, who served as Mr. Karzai's deputy chief of staff. From 2002 until 2005. It came in secret and it left in secret. Und die größte Quelle von Korruption in Afghanistan, hat ein amerikanischer Offizieller gesagt, waren übrigens die Vereinigten Staaten. Schön, dass wir das dann auch geklärt haben. Also die USA tut was gegen Korruption nicht. Und ich überziehe schon wieder. Da gibt es einen UKUR-Teil, der EGMR hat die Ukraine wegen der Inhaftierung der früheren Regierungschefin Timoschenko verurteilt. Und zwar ging es darum, dass die Anordnung der Untersuchungshaft im August 2011 willkürlich war. Aus dem Urteil geht hervor, dass die Rechtmäßigkeit der Haft nicht angemessen geprüft wurde und dass Timoschenko keine Möglichkeit hatte, für ihre unrechtmäßige Freiheitsentziehung Schadensersatz zu beantragen. Es geht da nicht um die Haft, in der sie sich jetzt befindet, weil das ist ja schon keine Untersuchungs-, sondern eine Strafhaft. Ja, das wiederum haben die Qualitätsmedien irgendwie versehentlich versäumt zu erwähnen. Und dafür gab es dann irgendwie lautes Geblubber von wegen, ja, jetzt möge dann doch irgendwie der Staat Ukraine das Urteil des EGMR umsetzen. Das waren dann im Zweifelsfall die gleichen Leute, die keine Skrupel dabei haben, Urteile desselben EGMR gegen Deutschland geflissentlich erstmal auf die lange Bank zu schieben. Sowas wie Sicherungsverwahrung im Sinne von unbegrenzt Knast widerspricht den Menschenrechten. Aber das ist ja was ganz anderes. Das kann man ja nicht vergleichen. Was man auch nicht vergleichen kann, ist die Musikecke. In der Musikecke gibt es eine kleine Überraschung. Da gibt es nämlich PS22 und zwar von 2010. Den Titel als Stand By You. Das ist übrigens Brielle, die da das Solo übernimmt. 2 Minuten 54 lang. Gefolgt von Schönen Morgen vom 16. April, der ist zugegeben jetzt schon ein bisschen veraltet. Der Marold zum NSU-Gericht, 3 Minuten 52 ist der dann lang, den kriegt er dann auf und in die Ohren. Ich sag dann danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den Fall, dass ihr euch irgendwie bemüßigt fühlen könntet, mir irgendeine Form von Reaktion zukommen zu lassen, weil ihr der Meinung seid, ich habe da irgendwie den armen Herrn Kohl falsch bezeichnet. Der ist doch gar nicht fett. Er hat doch nur schwere Knochen oder so. Fühlt euch herzlich dazu eingeladen, das in meine Richtung zu kommunizieren. Indem ihr zum Beispiel einen Kommentar im compiblog.de unter den Eintrag zu Kompott 373 Teil 1 einstellt. Ihr könntet natürlich auch eine E-Mail verfassen und korrekt frankiert an compiblog@gmail.com verschicken oder einen Tweet oder einen app.net-Post an den jeweiligen Account @kompott adressieren. Rezension im iTunes Store habe ich schon länger nicht mehr geguckt, aber da waren in letzter Zeit immer so selten welche. Oder kommt vorbei oder so. Nein, lieber nicht. Dann wünsche ich euch jedenfalls viel Spaß mit als Stand By You von PS22 und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
Why are you so sad? Tears are in your eyes. Im Zusammenhang mit dem NSU-Prozess hat man beim Münchner Oberlandesgericht den Eindruck, dass man dort eigentlich alles richtig machen will und irgendwie macht man doch alles falsch. Prinzipien und gesetzestreu hielt man am Akkreditierungsverfahren fest und wurde erst durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts dazu gezwungen, 3 Medienplätze für Vertreter von ausländischen Medien zu vergeben. Und deshalb hat man gestern kurzerhand den Prozessbeginn um 3 Wochen verschoben. Absolut unnötig, sagen die einen. Eine Katastrophe für die Angehörigen, sagen die anderen. Und die Nächsten sehen darin einen richtigen und konsequenten Schritt. Es kommentiert Lorenz Marold, Chefredakteur des Tagesspiegels. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Kann das Gericht nach diesem absolut verkorksten Auftakt das Mammutverfahren überhaupt noch zu einem vernünftigen Ende bringen?
Naja, ganz ehrlich, also was NSU betrifft, kann man ja inzwischen keinem mehr irgendwas vertrauen oder auch zutrauen. Allenfalls, was so an Pannen und Peinlichkeiten möglich ist. Das hat mit den schlampigen Ermittlungen begonnen. Das hat sich fortgesetzt mit diesem dubiosen Verfassungsschutzaktenvernichtungsprogramm. Das geht weiter mit dem Aufbau rechtsextremistischer Netzwerke in Gefängnissen unter den verschlossenen Augen des Staates. Und es findet jetzt wirklich seinen vorläufigen Höhepunkt mit diesem blamablen Verhalten des Oberlandesgerichts in München. Man kann die Aufregung ja auch ein bisschen übertrieben finden, was die Journalistenakkreditierung betrifft, zumal die wenigsten von denen, die sich da jetzt um die wenigen Plätze kloppen, dann auch tatsächlich zu jedem dieser mindestens 80 Verhandlungstage kommen werden. Das wird relativ schnell wieder zurückgehen. Aber das Verfahren war von Anfang an eine Farce. Wir haben das ja genau mitgekriegt. Wir haben uns ja selbst beteiligt. Unser Reporter Frank Jansen, der hat wirklich über Wochen täglich, teilweise mehrfach täglich angerufen, um den Termin nicht zu verpassen, hat immer neue falsche Antworten gekriegt. Wir haben dann zwar die Akkreditierung bekommen, aber es wundert echt nicht, dass da viele andere, die nicht ganz so erfahren waren, den Startschuss verpassen. Haben. Das OLG, das hat stocksteif und stur auf dem sogenannten Windhundverfahren bestanden, so nennen die das. Also wer zuerst hingehechelt ist, der bekommt zur Belohnung als Leckerli einen Liveplatz. Das muss man sich wirklich mal reintun. Allein schon das Wort Windhundverfahren, ausgerechnet beim NSU-Prozess. Es kommt also nur rein, wer flink wie Windhunde, zäh wie Lederhart, wie Kruppstahl da irgendwie vor der Tür steht. Die haben nicht mal diese Peinlichkeit ausgelassen. Dabei, es hätte wirklich Möglichkeiten gegeben, dieses Verfahren halbwegs vernünftig durchzuziehen. Allein schon durch eine klare Kommunikation, selbst auf Bayerisch. Ja. Der Gerichtssaal ist für 1,2 Millionen Euro umgebracht. Worden, da wäre jetzt wirklich noch Platz für 3 Klappstühlchen gewesen. Man hätte Kontingente bilden können für verschiedene Journalistengruppen. Auch für ausländische Medien hätte man das machen können. Man hätte sich dann diese Klatsche beim Bundesverfassungsgericht sparen können. Aber diese teils bizarre argumentative Verrenkung, die dann angestellt wird, mit der man wirklich alles ablehnt, sogar dass die Journalisten Plätze tauschen können, dass man Kameras in Nebenräume aufstellt oder wenigstens den Ton überträgt, das ist alles abgelehnt worden. Man wurde sogar darauf hingewiesen, dass man seine Zulassung verliert, wenn man während des Verfahrens mal auf die Toilette muss. Also da merkt man wirklich den Vorsitzenden Richter Manfred Götzel, und diesen Namen wird man sich merken müssen, dem ist es wirklich am liebsten, wenn sich alle anderen alles verkneifen. Und diese verbockte Sturheit setzt sich jetzt fort. Jetzt wird das ganze Verfahren neu aufgerollt. Dabei wäre es ganz easy gewesen, einfach noch ein paar Plätze von den Zuschauerplätzen, von den sonstigen, für ausländische Journalisten zu nehmen. Stattdessen das komplette Verfahren wird neu gestartet. Völlig unklar, wie. Das ist wirklich die kleine Sache des kleingeistigen Mannes wegen einem kleinen bisschen Kritik. Und bei allem Respekt vor den besonderen Schwierigkeiten bei diesem Mammutprozess, und die Schwierigkeiten gibt es, wie der Mann das größte Verfahren gegen Rechtsextreme, die es in der Geschichte der Bundesrepublik gegeben hat, mit 307 Zeugen unfallfrei über die Bühne bekommt. So, das ist mir wirklich ein Rätsel und das wird mir auch ein Rätsel bleiben.